Herzlich willkommen zu der Audioserie Gestalter der Zukunft. Treffen Sie mit Benedikt Ahlfeld herausragende Menschen, Coaches und Führungspersönlichkeiten. Lauschen Sie einem intimen Gespräch über die Träume, Ziele und ganz persönlichen Erfahrungen, die diese Persönlichkeiten teilen und die sie zu denen gemacht haben, die sie heute sind. Ich übergebe nun das Wort an Benedikt Ahlfeld.
Hallo, das heutige Gespräch habe ich mit Gabriele Weiser, Psychotherapeutin, Schamanin und einer sehr guten Freundin von mir aus Kerpen bei Köln geführt. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz unterstützt sie Menschen bei der Wiederbewertung der eigenen Lebensziele und lässt dabei das Wissen ihrer spirituellen Arbeit mit einfließen. Das Gespräch entstand während einer gemeinsamen Seminarreise durch Mexiko in einer Tempelstätte namens Ekbalam, dem Ort, wo den Legenden der Maya nach die Flügelmenschen ihre Heimat hatten. Gabriele Weiser zeigt ihnen, was möglich ist und damit oftmals mehr, als wir bisher sehen können. Hallo und herzlich willkommen. Ich sitze gerade hier in Mexiko. Wo sind wir? In welcher Stätte?
In Ekbalam.
Ekbalam mit Gabi Weiser, einer ganz tollen Frau. Dankeschön, dass wir hier sind. Du hast mich ja nicht überzeugt und motiviert, mit auf diese Reise zu kommen, sondern noch viel mehr. Vorerst mal ganz kurz zu deiner Person, wer du bist, soweit man das überhaupt eingrenzen kann. Du arbeitest sehr viel, soweit ich das weiß, mit einzelnen Menschen, psychotherapeutisch, aber vor allem auch spirituell, auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich glaube, ganzheitlich wäre ein schönes Wort dafür.
Ja, auf allen Ebenen, ja.
Ganzheitlich auf allen Ebenen. Ausgezeichnet. Ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Gerne. Ja, ich freue mich sehr, dass wir beide miteinander hier ein wenig Zeit miteinander teilen in Ekbalam. In der Stadt der Flügelmenschen. Wie soll es einen besseren Ort geben, der beschreibt, dass ja, möglicherweise viel mehr möglich ist, als wir uns derzeit vorstellen können.
Wenn ich mal gerade daraus fragen darf, was ist denn deine Mission für dieses Leben?
Meine Mission für dieses Leben?
Gibt es sowas überhaupt oder gibt es irgendeine Vision, die du hast, wo du sagst, nach der richte ich mein Leben aus?
Also, wir haben ja so einen schönen Film gesehen während unserer Fahrt. Da hieß es ja einfach sein. Und ich glaube, das trifft es für mich. Ich möchte aufmerksam sein, ich möchte achtsam sein, ich möchte... Oder ich habe mir vorgenommen, oder ich bin achtsam mit jedem Augenblick, der mir begegnet. Und durch diese Achtsamkeit und durch diese Offenheit möglicherweise mehr mir selbst zu vertrauen oder meiner Intuition oder meinen Wahrnehmungen oder auch vielleicht sogar über meinen Wahrnehmungen hinaus offen zu sein und damit ein intensives Leben zu führen. Und damit ist der Satz einfach sein, ja, das trifft es.
Absolut. Wenn du sagst, deine Wahrnehmung erweitern oder mehr als deine Wahrnehmung, als Mensch, wenn ich das jetzt so rein interpretiere, was meinst du damit?
Ja, das ist die Frage, die sich stellt. Ist das Menschsein tatsächlich so begrenzt, dass ich sage, als Mensch kann ich das nicht? Ich denke, Menschsein bedeutet für mich nichts Getrenntes von Spiritualität oder von unbekannten Dingen oder vielleicht nur kognitiven Dingen, sondern Menschsein bedeutet alles zusammen. Und ich glaube, es ist egal, ob du der Kognition oder der Intuition oder der spirituellen Sichtweise mehr Raum gibst, wenn du das als Mensch lebst und offen bist und achtsam bist und wach bist für den Augenblick, dann ist das alles Menschsein. Dann würde ich da gar nichts ausgrenzen. Ich habe immer Schwierigkeiten mit den Betitelungen von, was bist du spirituell, bist du jetzt Psychotherapeutin, bist du jetzt der Mensch, die Mutter oder die Frau oder irgendein Archetyp, ja. Ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, dass Spiritualität für mich im besten Falle heißt, morgens lachend aufzustehen, als Mensch erfüllt zu sein. Ich bin da als Mensch. Ja, ich bin gekommen, um Menschsein auszuprobieren. Spielwiese Erde. Mal gucken, was es mit mir macht heute, so, während ich so neben dir sitze und deine Fragen beantworte, soweit ich das überhaupt kann.
Wenn du sagst Spielwiese, mit welcher Einstellung gehst du hinein in diese Welt?
Ja, im besten Fall als Kind. Also offen, vielleicht auch ein Stück weit naiv, fragend, möglichst wenig wissend, offen. In dem Fall tatsächlich wie ein Kind. Neugierig, verspielt.
Wie glaubst du, finden Menschen zu ihrem inneren Kind, wenn sie vielleicht den Zugang nicht mehr so leicht hinbekommen? Gibt es ja einige Menschen sicher, die im Alltag vielleicht sogar gefangen sind, wenn das Wort überhaupt angemessen ist. Aber wie würdest du...
Die sich bestimmt das ein oder andere Mal so fühlen. Ich denke, das geht jedem von uns so. Die Frage ist, inwieweit erlauben wir uns das Spielerische, das Neugierige? Wie weit sind wir in der Lage, offen zu sein? Oder erkennen unsere, ja, gehen wir ruhig mal kognitiv vor, unsere eingrenzenden Glaubenssysteme, kennen wir die überhaupt? Ich glaube, wenn wir sie erkannt haben, dann haben wir ja schon die Möglichkeit, oder eine bewusste Änderung herbeizuführen mit dem einen oder anderen Werkzeug, was für uns passend ist. Aber ich glaube, die meisten oder viele und auch ich erkenne ja auch ganz viele Dinge immer wieder in mir, wo ich gedacht hätte, ich hätte da viel mehr Freiheit und ich bin aber tatsächlich sehr begrenzt, weil ich das eine oder andere noch nicht erkannt habe. Das Glaubensmuster, was damit einhergeht. Oder das kann ein Satz, ein banaler Satz sein, ohne Tonlage, die schwingt, die mich an was erinnert, die mich anders reagieren lässt, als ich normalerweise reagiere, die aber automatisch irgendwas in mir auslöst. Wie viel ist mir wirklich bewusst von den Systemen, die ich erlernt habe oder die mich begleiten? Wenn mir das bewusst ist, dann kann ich ja neu entscheiden. Und die Frage ist ja auch bei Entscheidungen, welche Entscheidung habe ich wirklich real getroffen? Wenn ich sage, ich bin gegen Gewalt, habe aber nie Gewalt erfahren, habe ich da wirklich eine freie Entscheidung? Das heißt jetzt nicht, dass ich jemanden umbringen möchte, damit ich weiß, wie es ist, jemanden zu töten. Es gibt für mich ganz klare moralische Grenzen, die ich mir selber setze, die ich hoffe, nie überschreiten zu müssen. Ja?
Wo ist die Grenze zwischen Erfahrung, ja, machen und entscheiden können?
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Ich glaube, wir sollten von den ganzen dogmatischen Dingen abgehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir individuell entscheiden. Das heißt, für dich ist es was anderes als für mich. Und wenn ich dir begegne und dir nicht die nötige Achtung entgegenbringe und denke, du verstehst, nehmen wir was Banales, die Farbe Rot als das Rot, was du wahrnimmst, ich aber gar nicht genau weiß, was das eigentlich für ein Rot ist. Das kann ja, Rot hat ja ganz unglaublich viele Facetten, ja?
Vor allem für Frauen.
Und ganz sicher für Frauen. Ja, das ist ja so ein Thema, was immer wieder mal kommt. Von wem rote Schuhe kaufen und sowas. Das ist, ja, genau das ist der Punkt. Es gibt ja nicht nur die Unterschiede zwischen Frauen und Männern, ist das ja noch vom Geschlechtsspezifischen anders. Oder,
klar, drin,
ja, oder rechte Gehirnhälfte oder linke Gehirnhälfte. Oder, ja, es gibt ja unendlich viele Landkarten, genauso viele, wie es Menschen gibt. Und ich finde es immer schwierig zu sagen, ich wende ein System an und begegne den Menschen auf eine Art. Was ich aber machen kann, und das ist das, was ich glaube, für mich, in meiner Wahrnehmung, ich kann das sein, was ich bin. Ich kann für mich selbst entscheiden, wer ich bin. Jeden Tag neu. Immer wieder neu.
Absolut.
Und ich darf auch mich neu entscheiden. Also diesen Satz von Adenauer, den liebe ich wirklich, der sagte, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Eine gewisse humoristische Art gehört auf jeden Fall dazu, ja. Weil wenn ich dann noch über mich lachen kann, was ich denn da gestern so alles fabriziert habe oder vielleicht noch fabrizieren werde. Aber ich kann es, das ist genau der Punkt, wo es meiner Meinung nach wichtig ist, ich kann es sein. Jeden Tag neu, immer ein wenig intensiver, immer ein wenig achtsamer, immer ein wenig mehr bei mir ankommen, mich ernst nehmen und mir vertrauen, meinen Wahrnehmungen vertrauen. Und damit muss ich überhaupt niemandem gefallen. Im Gegenteil, vielleicht verwirrt es den einen oder anderen oder vielleicht stößt es auch jemanden ab. Und das kann ich nicht ändern. Aber wenn ich es glaube...
Du bist bei dir.
Genau, ich bin glaubwürdig. Weil selbst wenn ich Dinge tue, wie hier in Mexiko, ja, ich nehme meine Hand hoch und der Wind kommt, dann kann der eine sagen, ach, guck mal, die gibt an. Der nächste sagt, da gibt es bestimmt eine tolle Erklärung für. Und der nächste sagt, oh, das sieht aber gut aus, wie macht die das? Und der andere probiert es aus und kann es auch, weil er einfach glaubt, dass es möglich ist. Und genau darum geht es. Es geht gar nicht darum, es geht nicht um das Phänomen, es geht nicht ums, ums Sehen oder es geht auch nicht ums Bewerten, sondern mir gibt es in dem Moment was. Ich bin in dem Moment authentisch. Ich verbinde mich mit irgendwas und ich muss es auch noch nicht mal unbedingt wissen, noch nicht mal benennen, was es ist. Weil ich glaube, in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, ist es auch schon fast wieder weg. Ich nehme eben einfach irgendetwas auf und es komplimentiert mich, es erfüllt mich und dann höre ich auf, das zu hinterfragen. Ich tue es einfach.
Die einzigen Grenzen, die du dir setzt, sind die, die du dir selbst setzt.
Ja, ganz genau.
Und wenn du dir keine setzt, dann dieses kindliche Herangehen an die Spielwiese vielleicht auch, dann bist du vielleicht sogar einfach frei.
Ja, also das wäre schön. Also das frei, ne? Sitze mal in der Stadt der Engel, die haben ihre Flügel bereits. Ich warte auf meine noch, oder vielleicht kann ich es auch einfach noch nicht wahrnehmen. Vielleicht sind sie längst da. Und ich kann sie halt mit meinem begrenzten Sehen noch nicht erkennen oder sehen. Und das ist genau das, was ich meine. Es ist alles möglich, was wir für möglich halten. Und es gibt nicht den einen Weg, sondern es gibt immer den meinen Weg für mich. Und dadurch, dass ich ihn gehe, gibt es die Möglichkeit, andere daran teilhaben zu lassen und die dann wiederum sich Teilaspekte herausnehmen, um sich selbst zu komplimentieren, wie ich das ja auch mit anderen tue. Und ich glaube auch nicht, dass es noch Lehrer gibt. Also das ist, glaube ich, auch ein Thema, was längst überholt ist. Es gibt für mich kein Dogma mehr, das haben wir viel zu lange gelebt, und auch keinen Lehrer mehr, sondern...
Das lernen wir im anderen oder vom anderen
direkt. Ja, wo ist der Unterschied, ja? Wenn ich dich teilhaben lasse an Fahrten, die ich schon kenne, an Orten, die etwas in mir gemacht haben, und ich lasse dich und sage, schau mal, geh doch mal zu dem Platz oder fühl dich da mal rein, dann kann das sein, dass das ein wunderschönes Erlebnis ist und du sagst, boah, danke Gabi, toll. Dann war aber nicht ich das, ja, sondern...
Das ist ein Hinweis, es ist kein Ratschlag.
Danke.
Also Ratschlag.
Ja, genau. Und du hast auch dann vielleicht einen ganz anderen Ort und sagst, Gabi, schau mal da. Und es kann sein, dass es was mit mir macht und es kann sein, dass es nichts mit mir macht, es spielt keine Rolle. Sondern es sind Hinweise und da habe ich vielleicht ein wenig mehr Erfahrung. Das unterscheidet vielleicht den einen oder anderen. Aber wenn ich mir jetzt so einen Yashman angucke, der auf der Fahrt dabei ist, der gerade 11 ist, da frage ich mich auch, wer lernt oder wer lehrt da von wem? Ja? Also ist die Erfahrung von mir in meinem Alter wirklich größer als jemand, der 11 ist? Ja, es ist eigentlich nur eine Frage der Perspektive. Du kannst von jedem lernen und darfst von jedem lernen, wenn du offen bist. Das ist das gewesen, was der Uwe heute im Bus erzählt hat, dass in dem Moment, wo ich ein Kind nehme, was auf die Welt kommt und über dieses Kind bestimme oder nicht erkenne, dass da ein Lehrer ist, dass es mich etwas lehrt.
Also, du sagst auch immer in den anderen, die sind der Spiegel deiner selbst, genau. Aber auch die Schatten deiner selbst.
Ja,
was bedeutet Schatten für dich und wie lernst du daraus?
Schatten heißt für mich Anteile, die mir unbequem sind, die ich aufgehört habe zu verurteilen. Da gibt es auch so ein schönes Bild. Früher waren es halt eher die Lichtarbeiter, die sich dem Licht zugewendet haben. Und das war ich auch. Und da ganz viele Dinge gesucht haben, ja, spirituelles Erfahren, vielleicht auch eine gewisse Flucht aus dem Alltag, weil das ist schön, ja, wenn man sich so wegbeamt und schöne Erlebnisse in der Meditation hat und fliegen geht, das ist wunderbar. Das Problem ist nur, man wird wieder wach und der Abwasch wartet. Die Wäsche und etliche andere Dinge. Und irgendwann habe ich erkannt, okay, es geht eben darum, vielleicht den Abwasch anders zu machen. Und während des Abwaschens genau das zu tun, was ich sonst gemacht habe. Du verstehst, was ich meine.
Sehr buddhistische Sicht.
Ja, aber es geht um Schatten. Ja, es geht um Schatten, das, was wir ablehnen. Das, was sowieso gemacht wird, lehnen wir ab. Aber warum lehnen wir es ab?
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe gelernt, vor allem bei mir, wenn ich mich erden möchte, wenn ich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen möchte, dann fange ich an, meine Fliesen zu schrubben.
Ja. Ja, ganz genau. Ganz genau.
Diese Tätigkeit, das Einssein finden. Ja. Muss ja nicht, ich sage so gerne, es muss ja nicht mehr sein, als es ist.
Ja,
viele Menschen, glaube ich, versuchen, etwas daraus zu machen, als es ist. Mhm. Mehr vielleicht.
Oh, ich auch.
Und zu flüchten vielleicht sogar.
Ja.
Was ja auch wieder ein Schatten ist. Nicht?
Ja.
Aber ein Schatten ist ja jetzt keine Schwäche in dem Sinn.
Nein, gar nicht. Es geht darum, die uns für uns im Moment vielleicht unangenehm anfühlenden Dinge, weil ich sie vielleicht nicht gerne mache oder wer ist gerne wütend, ja? Oder wer hat gerne Angst. Wer ist gerne zornig oder schlecht gelaunt? Das nenne ich jetzt mal Schattenaspekte. Im Grunde genommen sind es Aspekte, die uns auf irgendetwas aufmerksam machen.
Sind das Aspekte, die wir nicht bewusst kontrollieren, die trotzdem kommen? Oder sind es Dinge, die uns einfach unangenehm sind?
Ja, ich glaube, es ist beides. Es ist einmal Emotionen, die du für dich vielleicht ablehnst oder dir nicht erlaubst. Oder vielleicht auch in dem Rahmen, wo du lebst, es nicht erlaubt wird. Und es sind Dinge, die dir begegnen, die dir unangenehm sind. Bestimmt mit Dingen, Ängsten oder Vorurteilen verhaftet. Also es geht um Verhalten, es geht um Gefühle, es geht, glaube ich, auch um Glaubensmuster. Diese Spirale, ja, warum schlafen viele Menschen abends nicht ein, weil dieser Kopf ständig dreht, ist ja vielleicht auch ein Schattenaspekt. Aus dem einfachen Grunde, weil ich es für mich nicht annehmen kann. Würde ich das jetzt ja annehmen können und würde sagen, oh, toll, so viele Gedanken. Ist doch klasse. Da muss doch ganz viel passieren in meinem Kopf. Das nehme ich jetzt mal an und ich höre auf, mich zu wehren. Und lass es einfach mal geschehen. Das ist wirklich dieses Beispiel mit dem Kind, was in den Raum reinkommt, völlig genervt, schreiend und in so einer Lautstärke, wo jeder normalerweise sofort laufen geht. Und du das Kind wegschickst, weil du es, ja, es nervt halt, ja. Geh weg, sei ruhig, sei leise oder lass mich jetzt in Ruhe und jetzt nicht und ich kann gerade nicht oder... Ja, es nervt. Ich tue es weg. Das Kind wird diese Erfahrung bei sich ja die ganze Zeit behalten, hat keinen Namen dafür. Würde ich aber nur eine Sekunde in mir Zeit nehmen und sagen, boah, du bist aber wütend oder du bist gerade genervt oder du bist auch was auch immer. Nur diese eine Beachtung löst alles auf und dann kommt dieses Moment, aha, ah ja, das bin ich. Ja, fühle ich wirklich. Also ich kann mich erinnern, dass ich früher das öfter mal sagte, ah, Kinder, lasst mich, glaube ich, heute, ich glaube, ich bin gerade nicht gut gelaunt, gib mir mal so eine halbe Stunde, spreche die Mama mal nicht an. Und irgendwann war meine Mutter zu Besuch und da kam mein Sohn die Treppe runter, also der war maximal 3, und sagte, Oma, spreche mich nicht an, ich bin heute ganz schlecht gelaunt. Gib mir mal eine halbe Stunde. Aber was sie gelernt haben?
Die Wahrnehmung.
Ja, sich selbst wahrzunehmen, sich ernst zu nehmen und zu sagen, oder auch ein schönes Beispiel von meiner 14-jährigen Tochter, die kam und sagte, Mama, du kümmerst dich gar nicht um mich. So, jetzt wären die ganzen Schattenaspekte, schlechte Mutter, dieses, jenes, keine Zeit und weiß der Himmel was, alles da. Und ich habe das für einen Moment für mich überprüft, habe gedacht, das ist richtig, was sie sagt. Sie hat auch das Recht dazu, das zu sagen, denn es ist ihre Wahrheit und ich habe vielleicht auch wirklich mir zu wenig Zeit genommen, war aber beschäftigt, habe gesagt, okay, gib mir eine halbe Stunde, dann bin ich für dich da. Das ging nicht schnell genug, das ist in der Pubertät schon mal so üblich. Und sie war dann verschwunden. Und dann irgendwann 2 Stunden später kam sie wieder und sagte, so, ich habe mir jetzt jemanden gesucht, der hat sich um mich gekümmert. In einem Tonfall, der dann zittelte,
klar,
du hast es ja nicht getan. Und ich guckte sie an und habe gesagt, weißt du was, ich finde das richtig klasse, dass du dir jemanden suchst, der dich um dich kümmert, wenn es ihm niemand tut. Das heißt, du kannst gut auf dich achten.
Eigenverantwortung.
Ja, und die Diskrepanz ist halt immer das Ego der Mutter, ja, die dann sagt, oh, geht ja gar nicht. Aber das geht nicht um mich, es geht um sie. Und es geht um sie und sie wollte jemanden haben und hat sich selbst darum gekümmert. Ja, besser geht es doch gar nicht.
Von wem hat sie es denn?
Naja, das wäre jetzt ein bisschen viel, aber... Ja, das wäre wieder was fürs Ego. Aber auch das, ja, klar. Sie hat es von mir. Ich bin eine tolle Mutter. Ja, auch das darf ich mir gönnen.
Natürlich.
Genau das ist es, wogegen sträuben wir uns. In den Kleinigkeiten und in den großen Sachen. Und ich glaube, darum geht es. Da achtsam zu sein und das zu erkennen. Und ja, und dass jeder im Prinzip aufhören sollte, die Welt zu retten und mit sich selbst anfangen sollte.
Wenn jeder vor der eigenen Tür kehrt, wäre ja. Die Welt sauber.
Ja, genau, ganz genau, ganz genau. Weil das andere ist ganz oftmals eben Kompensierung. Das habe ich ganz, ganz viele Jahre gelebt. Tue es übrigens heute teilweise auch noch gerne. Aber ich weiß, was ich dann tue. Ich mache es halt bewusst.
Genau, eine bewusste Entscheidung.
Ja, ja, ja. Und damit nehme ich den anderen nicht mehr die Möglichkeit der Eigenverantwortung. Ich mische mich heute nicht mehr so viel ein, wie ich mich vielleicht früher eingemischt hätte, wo ich dann noch mehr Hinweise gegeben
habe. Das deckt sich auch sehr mit meiner Wahrnehmung über dich, dass du sehr authentisch und kongruent bist, dass du lebst, was du sagst und auch weitergibst, was du lebst, weil es für dich stimmig ist, weil du für dich entscheidest, was du möchtest.
Na, ich wünschte, ich wäre so weit.
Oh, vielleicht bist du
schon
weiter.
Ja, na, sagen wir mal so, ich arbeite dran, will ich nicht sagen, weil es ist keine Arbeit, aber es ist, ja, wenn es so ist, ist das schön. Wenn es so rüberkommt, ist es noch schöner, ja.
Jetzt richtest du dein Leben, soweit ich das jetzt auch beurteilen darf, ja, an unterschiedlichen Aspekten und an unterschiedlichen Wissensströmungen aus. Ein Symbol oder eine Metapher, die da oft fällt, ist ja die Nacht, mit der du dich sehr stark identifizierst.
Ja, es ist sehr schön, es ist ein schönes Bild, ja. Im Maya-Kalender bin ich halt die Nacht. Und die Nacht ist die gelebte Intuition oder die Träume lebt oder die ihren Traum lebt oder die auch die Träume deutet. Es ist beides in meinem Leben aktiv, das eine wie das andere. Meinen Traum immer mehr zu leben und andere, ja, vielleicht ihren Traum näher zu bringen oder überhaupt erst erkennen zu lassen. Also, dass ich sie begleite, diese Träume für sich zu erkennen oder welche zu schaffen oder Ziele zu schaffen, ja? Da sind wir wieder bei deinem eigentlichen Thema. Wie auch immer das beides geht, ja? Es ist für mich nicht wichtig, ob die Kognition oder die Intuition dabei eine Rolle spielt. Wichtig ist und schön ist es doch. Das ist doch was, was uns alle freut, wenn jeder dann für sich seinen Traum entdeckt hat und dann vielleicht sogar noch ein Ziel formuliert und vielleicht auch sogar seinen Traum verwirklicht. Ja, und deswegen die Nacht, das ist doch, also ich kann mich damit sehr wohl identifizieren und fühle mich auch sehr wohl damit. Für mich beinhaltet die Nacht natürlich auch das Dunkle, den Schatten. Und wenn ich mir Opern angucke oder andere Geschichten von Königinnen der Nächte, ja, kann ich gut mitleben. Ja, passt.
Ja. Jetzt hast du es auch gerade angesprochen, die Reise steht ja unter dem Motto oder unter dem Zeichen von der Kognition zur Intuition.
Ja.
Da steckt ja ein Prozess drinnen und der Text ist ja auf deinem Mist gewachsen. Kann ich dir da eine gewisse Zielsetzung unterstellen? Oder wie stehst du? Ist das überhaupt ein dualer Aspekt? Ist das überhaupt gegensätzlich oder lässt sich das vereinen?
Nein, ich glaube, dass es gar nicht gegensätzlich ist. Ich glaube, das ist einfach, das ist wie mit, das ist eine Medaille. Vielleicht sind es zwei unterschiedliche Seiten, aber es ist eine Medaille. Die Frage ist, was verwende ich gerade? Jetzt gerade sprechen wir, wenn wir oben auf der Pyramide stehen und vor den Engelsbildern oder vor den geflügelten Menschen stehen, sind wir vielleicht mehr im Fühlen, ja, und lassen uns da ein. Das eine bedingt das andere. Ich finde, dass, ja, ich habe irgendwann mal für mich gedacht, ach Gottes Willen, bloß nicht zu viel Kognition, das nimmt mir was weg. Ja, nein, es hat.
Ich dachte mir, oh Gott, bloß nicht zu viel Intuition.
Ja, das ist wirklich so. Im Grunde genommen ist das wieder dieser Glaubenssatz, dass wir uns da wieder begrenzen. Es ist nicht so, im Gegenteil. Ich habe durch die ganzen NLP-Seminare ja auch für mich erkannt, dass ich dadurch vielleicht das, was ich fühle, besser ausdrücken kann. Das heißt, ich habe ein Werkzeug dazu bekommen. Und ich denke, dir geht es genauso. Das, was du fühlst oder was du vorher eben versucht hast zu erklären, nimmst du jetzt viel mehr im Vertrauen wahr und lässt es vielleicht noch diesen Moment vorwirken und spürst oder fühlst dich noch mehr rein. Es vervollständigt dich. Es nimmt dir gar nichts weg, im Gegenteil. Das ist nur unsere eigene Angst, oftmals, weil eben viele Dinge dabei sind, die wir eben vom Verstand her, unser Verstand begrenzt uns.
Das ist auch genau dieser Schattenaspekt, der vielleicht vielen Menschen heute, gerade in der westlichen Gesellschaft, auch irgendwo ein Teil geworden ist, diese Vergeistigung, diese Kognition, die uns vielleicht sogar sperrt zum Gefühl, zur Intuition.
Ja.
Glaubst du oder würdest du sagen, ich persönlich erlebe das zumindest so für mich, ist ja Vertrauen, also wirkliches Vertrauen und Einlassen, blindes Vertrauen vielleicht sogar darauf, dass es gut ist, wie es ist, dass es keinen Grund für Angst gibt, dass dieses Vertrauen der Weg ist hin zur Emotion zurück, vielleicht sogar zu den Gefühlen?
Ich halte es immer für schwierig, vom blinden Vertrauen zu reden, weil ich glaube, dass, und ich habe es auch schon so erlebt, dass wenn wir nicht darauf achten, was unser Körper uns zeigt, und damit meine ich ganz klar auch unseren Kopf, warum schlafen viele in der ersten Meditationsstunde ein? Ich bin immer dafür, dass sie einschlafen sollen und es dürfen.
Ganz genau.
Ihr Körper zeigt ihnen, da ist noch etwas und da ist vielleicht auch noch eine Blockade und sie brauchen diese Information vielleicht gerade noch nicht. Das dauert seine Zeit und jeder hat da sein eigenes Tempo. Ich glaube, dass sich das Tempo beschleunigt und dass die Lerneffekte sich verändern, weil ich habe noch nie so viele junge Leute gehabt, die interessiert waren, obwohl es rein von der Entwicklungsstufe her gar nicht der Punkt ist. Also normalerweise würdest du sagen, so ab 22 aufwärts geht die Außenorientierung los, da geht es darum, Partnerschaft, Familie, ja, so, solche Sachen zu machen. Und auf einmal ist in dieser Stufe, wo es eigentlich im Außenorientierung gibt, der absolute Drang nach innen. Was bedeutet das? Das heißt, ich glaube, dass diese Generation, die jetzt heranwächst, also vor 20 Jahren, als ich diese Kinder ja auch geboren habe, ich könnte es ja mein Sohn sein, haben wir Bücher gelesen über diese neuen Kinder, weil die anders waren als die, wie uns unsere Eltern erzählt haben, Kinder sind. Die
Kinder der neuen Zeit, wenn sie auch.
So, gab es Bücher von Indigo-Kindern, Kristallkinder, also es gab ja ganz viele Dinge, die das dann versucht haben, ansatzweise zu erklären. Ne, dass man da auf einmal keinen mehr hat, den man von oben herab behandeln kann, sondern die schon gleichwertig sind. Ja. Genau. So, das heißt, kognitiv sind dann ganz andere Ansätze gefunden worden. Wir haben versucht, kognitiv zu erziehen. Wir haben versucht, das zu begreifen. Wir haben das versucht, auf der kognitiven Ebene zu tun. Was bedeutet das real? Dass ihr 20 Jahre mit Kognition zu tun hattet. Und das, was ich, also ich bin ja mehr emotional erzogen worden, ich bin erst später in die Kognition reingekommen, also die Generation davor. So, und jetzt, wonach habe ich mich gesehen? Ich habe mich dann genau nach dem Gegenteil gesehen. So macht ihr das auch. Und jetzt wollt ihr das fühlen, was ihr, genau, ihr wollt jetzt fühlen, was ihr denkt. Und genau da trifft man sich dann wieder und sagt, ja, klar, und deswegen ist dieser Titel der Reise genial. Und du siehst, Uwe hat noch nie so eine junge Gruppe gehabt. Normalerweise ist das ein Selbstfindungsprozess, der so, naja, sag ich mal, 50, in der, ja, 50. Genau, ja, da findet der Start und da wird überprüft, der Sinn des Lebens nochmal nachgefragt. Ja, ihr fragt danach nach zwei mit 22, 23, 24. Das ist doch faszinierend. Also da verändert sich doch ganz viel.
Das liegt vielleicht auch daran, dass heute so viel möglich wäre, so viel vorstellbare Möglichkeit, ja. Aber irgendwo auch die Orientierung fehlt. Das ist zumindest meine Interpretation. Und vielleicht nicht jede Orientierung im Außen geboten wird.
Vorbilder.
Sondern tatsächlich nach dem Vorbild im Innen gesucht ja. wird, womöglich.
Genau, Vorbilder, die authentisch wirken, die
Was
für euch annehmbar sind.
Was für ein Vorbild wäre denn jetzt nun im Innen authentisch? Kann man da schon von Gott sprechen? Oder von dem göttlichen?
Ja, könnte man, wenn man Gott nicht limitiert. Also wenn Gott limitiert wird, weil er so und so auszusehen hat, dann halte ich das für schwierig. Also in meiner Wahrnehmung, in meiner Welt. Gott ist alles, also darf alles sein. Und ich glaube, das Authentische ist wichtig. Es geht gar nicht darum, das Authentische noch zu benennen. Bin ich authentisch böse, nehmen wir jetzt mal eine Bewertung da rein, dann wäre auch das ein Vorbild. Dann kann ich ja entscheiden, nee, das möchte ich nicht sein. Die Frage ist, wie authentisch sind wir noch? Wie angepasst sind wir? Wie weit wissen wir, wer wir sind? Was wir fühlen, was wir wahrnehmen, wie wir uns definieren wollen? Und da ist vielleicht jemand, der das länger schon lebt, vielleicht ein anderes Vorbild als jemand, der gerade noch auf der Suche ist. Aber ich stelle auch wieder fest, dass ich gerade, und das ist wieder der Umkehreffekt, von den Jungen lerne, weil die vielleicht viel mutiger, viel verspielter oder viel neugieriger oder vielleicht auch viel mehr hinterfragen und nicht
vielleicht
nur auf einmal
fragen. Weniger belastet hineingehen durch die ganzen Muster, die auferlegt
ja,
wurden.
Ganz genau.
Es geht vielleicht sogar mehr um einen Wiederbewertungsprozess und nicht unbedingt um einen Neubewertungsprozess.
Ja. Kraft der Wiedererinnerung. Wir sollten uns wiedererinnern, das, was wir sind, was uns möglich ist. Und das mit den möglichst wenigsten Limitierungen, die uns möglich sind. Mit dem Erkennen von Glaubenssätzen und Einschränkungen. Und von daher, wo ist der Unterschied zwischen dir und mir? Warum sagen wir in La Catch? In La Catch, ich bin du. Genau das ist es. Vielleicht ist Gott, wir alle. Ohne Ausnahmen. Und nur wir begrenzen das, indem wir sagen, das kann ja nicht sein. Oder das kann es nicht sein oder sie nicht sein. Ja, wie auch immer. Aber vielleicht ist es die Summe von allem. Mit jedem Teil, den ich annehme, komme ich vielleicht näher genau dahin.
Mit jedem Schritt.
Ja.
Schritt für Schritt irgendwo anzufangen.
Ganz
und dann
genau.
Vielleicht etwas Neues zuzulassen. Das muss ja nicht alles auf einmal sein.
Ab und an.
Langsam gewöhnen, angewöhnen, einfühlen.
Ab und an mal so ein Highlight, wo man dann alles so spüren kann und dann aber so. Ja, es ist alles. Es ist alles und es ist nichts. Es ist eben ein Mischmasch. Das ist wie mit der Nulllinie, ja? Ich habe eben, das Leben ist die Schwingung, die geht halt mal hoch und mal runter und mal hoch und mal runter und in dem Moment, wo es eine gerade Linie ist, eigentlich gibt es sowieso nichts Grades, ne? Also insofern ist alles Bewegung. Aber dann ist eben keine Bewegung mehr möglich. Und insofern, ich habe immer wieder festgestellt, dass gerade die Punkte, wo ich mich am unwohlsten gefühlt habe, die meisten Erkenntnisse gebracht haben. Das andere sind Pausen.
Genau, das sage ich auch immer. Da, wo es unangenehm wird, hole ich ein bisschen mehr davon. Die Gewohnheitszone verlassen, raus aus dem Schneckenhaus.
Ganz genau.
Jetzt hast du auch vorher noch gesagt, vielleicht zum Abschluss, als abschließendes Thema, jetzt haben wir ja 2012 und wir hören überall unterschiedliche Meinungen dazu. Eine, die in der spirituellen Szene sehr stark vertreten ist, also Szene ist natürlich falsch gefasst vom Wort her, die spirituelle Menschen sehr stark nachempfinden können, ich persönlich auch, die so erklärt wird mit diesem Frequenzanstieg. Jetzt hast du vorher gesagt, es kommen ganz viele junge Leute, die sich damit beschäftigen. Das heißt, es ist ganz klar feststellbar, da braucht man nur links und rechts schauen, was im Bekanntenkreis passiert. Mhm. Es gibt immer mehr junge Menschen auch, aber durch alle Altersstufen natürlich hindurch, Menschen, die sich mehr beschäftigen mit dem Sinn. Warum sind wir hier? Was ist das Ziel? Aber auch, wie können wir diese Welt bewusst mitgestalten? Es geht um einen Bewusstwerdungsprozess, der vielleicht auch gesellschaftlich immer mehr akzeptiert wird. Es wird sich ausgetauscht immer mehr. Mhm. Was genau verstehst du unter diesem Frequenzanstieg, von dem du sprichst?
Ich glaube, es ist noch nicht mal ein Anstieg, sondern eine Erniedrigung. Also es ist, das ist genau der Punkt. Was ist es? Was ist es? Und wie hat das irgendjemand mal gesagt? Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Wann ist 2012, ja?
2012 kommt, aber die Frage ist, wann ist 2012? Ja. Die Börse war es.
Ja, genau, genau. Ja, ich finde, du hast es am Anfang sehr schön gesagt. Das beinhaltet genau das alles. Die Wachheit, den Prozess des Wachwerdens in Bezug auf mich, auf meine Glaubenssätze. Die Offenheit, Neues zu erleben, mal die Ebenen zu wechseln, Kognition, Intuition oder was auch immer, festzustellen, dass ich mich grundsätzlich limitiere, niemand anders, und dass ich auch selbstverantwortlich bin. Auch niemand anders, egal wie die Vergangenheit draußen ausgesehen hat. Ich bin im Jetzt und jetzt kann ich alles anders tun. Und wenn diese Bewusstwerdung stattfindet, dann wird eben auch alles anders, weil ich anders bin. Und wenn ich anders bin, dann wird auch alles um mich herum anders. Und wenn das alle machen, tja.
Wer weiß, was dann.
Ja, vielleicht sind wir schon mittendrin. Ah, ich glaube, wir sind schon
absolut mittendrin. Absolut. Das ist auch das, was ich wahrnehme. Ich glaube sogar, dass viele Menschen sehr spirituell sind, aber Spiritualität heute oftmals mit esoterischem Hokuspokus gleichgesetzt wird.
Ja.
Aber da gibt es einen Riesenunterschied.
Ja.
Das ist genau wieder diese Begrenzung, die wir uns selbst auferlegen. Und wenn wir uns einfach eine Spur davon lösen würden, vielleicht einen Schritt zurück machen, um es mal wieder zu bewerten und sagen, was ist Spiritualität überhaupt für mich? Und ist das überhaupt in Ordnung, wenn ich ein spirituelles Wesen bin, ein spiritueller Mensch? Dann würden viele zu der Erkenntnis kommen, ja, das ist okay.
Ja, ja, weil das Problem vielleicht oder die Problematik liegt vielleicht darin, dass wir, dass die Lehrer, die uns im Allgemeinen geboten werden, vielleicht keine Lehrer mehr sind, mit denen wir uns identifizieren können. Mhm. Und deswegen meine ich auch, es ist wichtig, dass wir keine Lehrer mehr in dem Sinne haben.
Nicht das alte Muster
wiederholen. Ja, wieder irgendjemanden anbeten, wieder irgendjemanden haben, der weiß es besser und der kann es besser und der ist es jetzt, ja. Sondern in Frage stellen und für mich das rausnehmen und selber das sein. dann wäre es das, meiner Meinung nach. Damit geht es los. Aber das hat auch wieder was mit Selbstverantwortung zu tun. Und das ist einfacher gesagt als getan. Das kann ich bei allen Dingen hinterfragen. Sag mal einem kranken Menschen, du bist selbstverantwortlich, dein Körper hat sich diese Krankheit vielleicht ausgesucht. Ja, das will keiner hören. Das würde ich auch nicht hören wollen. Aber es ist vielleicht ein Aspekt, der wichtig wäre, mal zu hinterfragen. Die Verantwortung für das übernehmen, was mir passiert. Die Verantwortung für mein Leben haben. Wenn ich in einer Familie lebe, wo ich leide, ist es vielleicht sinnbringender zu sagen, naja, die anderen sind es ja, die das mit mir machen. Ja? In dem Moment, wo ich dann die Verantwortung übernehme, dann würde das ja bedeuten, dass ich das verändern kann oder dass ich das vielleicht die ganze Zeit ausgehalten habe, ja?
Aushalten wollte vielleicht sogar.
Das ist schon sehr schwierig und das ist auf der menschlichen Ebene sehr traurig auch. Und je nachdem, wie lange dieser Zeitraum schon gedauert hat, sich dafür nicht selbst zu verurteilen oder dieses berühmte schlechte Gewissen oder sonst was zu bekommen, was uns ja auch allen anerzogen worden ist, auch das ist ja auch ein Teil unserer Gesellschaft. Das ist schon ein ganz großer und gewaltiger Wandlungsprozess, der dann nötig ist. Und ich halte es immer für schwierig. Also da habe ich den Satz gerne, ne? Wer von euch ohne Schuld ist, der schmeiße den ersten Stein. Das ist eine Entscheidung, die tatsächlich nur jeder für sich selber treffen sollte und darf, weil da wirklich hinterzublicken, was für in den einzelnen Schicksalen und mit den einzelnen Menschen ist, das bedarf ganz viel Achtsamkeit und Mitgefühl. Nicht Mitleid, aber Mitgefühl. Und deswegen jeder für sich.
Alles ist eine Entscheidung.
Ja.
Sogar die Entscheidung, sich nicht entscheiden zu wollen, ist schon eine Entscheidung.
Auch das.
Auch wenn wir das gar nicht wahrhaben wollen.
Ist so. Jetzt kommt der kognitive Mensch.
Jetzt kommt der kognitive Teil.
Ja, aber ist doch schön. Das ergänzt sich doch.
Das genau, ist doch wunderbar. Die Verbindung, glaube ich, geht's auch.
Ja.
Die Balance.
Ja, wäre schön, wenn wir die Balance haben. Haben wir ja heute einen 7er Turm, wenn mal es ist genau in der Mitte. Wenn wir das alles schaffen, das immer wieder ins Gleichgewicht zu kriegen, also immer wieder in der Mitte anzukommen. Wunderbar. Und wenn wir draußen sind, schauen wir es uns halt einfach mal an, dann hat es wohl auch seinen Sinn. Ja.
Danke für dieses schöne Gespräch.
Ich danke dir, Ben. Oh. Ja, das eine bedingt das andere.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören bei Gestalter der Zukunft. Weitere Gespräche finden Sie auf www.gestalterderzukunft.com. Bis zum nächsten Mal.